Ein Schwerpunktthema in der Christenheit ist die Liebe. Wir kennen ja das Gebot der Nächstenliebe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus geht sogar so weit und sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Aber spätestens ab dem Punkt wird es erst richtig schwierig mit der Liebe, oder? Wenn man ganz ehrlich ist, dann wird es eng. Ich persönlich glaube, dass ein Christ dieses Gebot der Liebe erst wirklich ehrlich erfüllen kann, in der Praxis erfüllen kann, wenn er sich der Liebe Gottes zu ihm erst einmal ganz bewusst ist und diese Liebe Gottes auch in seinem Leben erfährt. Weil wenn der göttliche Liebesfluss gar nicht da ist, dann wird es mit dem Liebe deinen Nächsten auch nicht recht lang herhalten. Also brauchen wir erst einmal die Einsicht oder die Erkenntnis und das Erfahren der Liebe Gottes zu uns. Weil er ist ja die Liebe. Und wenn jemand geliebt ist, kann er auch wirklich selbstlos lieben. Wenn jemand nicht geliebt ist oder sich nicht geliebt weiß, stoßt er ziemlich schnell an seinen Grenzen. Der Paulus betet sowas auch einmal für die Thessalonicher. Kannst du nachlesen im 2. Thessalonicher 3,5. Sagt der Herr, aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes. Also wir sollen auf seine Liebe schauen, in erster Linie erst einmal. Dass wir empfangen können aus seiner Liebe, aus seiner Fülle. Nein, Gott ist Liebe, sagt 1. Johannes 4,16. Und er liebt uns so sehr, dass er sogar sein Allerliebstes, was er je hatte, seinen einzigen geliebten Sohn für uns geopfert hat. Für die Sünder, für die eigentlich nicht liebenswerten, aber er hat uns trotzdem geliebt. Johannes 3,16 sagt uns das sehr deutlich. Es hat unseren himmlischen Vater, den lieben Gott, alles gekostet. Wenn er nicht der liebe Gott wäre, hätte er es nicht getan. Aber dann hat er gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Wahrscheinlich. Aber er hat uns so sehr geliebt, auch als Sünder, und hat ein Opfer für uns gebracht, und zwar ein vollkommenes Opfer. Das müssen wir uns ganz tief und fest in die Herzen schreiben. Es war ein vollkommenes Opfer, das Gott da gebracht hat. Und deshalb, weil das Opfer vollkommen war, ist auch die Erlösung ein vollkommenes Werk. Ja, nicht, dass jemand falsch denkt und meint, naja, da fehlt noch was. Ein vollkommenes Opfer ist für dich in den Himmel gebracht worden und hat für dich und für mich auch eine vollkommene Erlösung erwirkt. Also das ist eine ganz wichtige Aussage. Wissen nicht mehr vergessen, aufschreiben, ins Herz schreiben. Gerade dann, wenn dein Leben ein bisschen unruhig wird, sage ich mal, ist es wichtig zu wissen, hoppla, ein vollkommenes Opfer hat mir eine vollkommene Erlösung erwirkt. Und deshalb fließt die Liebe Gottes uneingeschränkt zu mir. Da setzt nämlich der Glaube an. Ein wichtiger Aspekt ist, dass man immer wissen muss, erst kommt der Glaube, dann kommt das Ergebnis. Die meisten wollen erst das Ergebnis und dann wollen sie erst glauben. Aber das funktioniert einfach nicht, weil das ist dann kein Glaube. Der Glaube ergreift etwas, was er noch nicht sieht. Aber dann wird es zum Sehen, dann wird es zum Erfahren, weil es der Glaube ergriffen hat. Also das ist 1. Johannes 4,16, nochmal im gesamten Wortlaut. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe Gottes bleibt, wer sich dem bewusst bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, eine Verbindung bleibt bestehen. Und dieser Liebesfluss Gottes erreicht denjenigen, der diese Liebe Gottes im Glauben angenommen hat. Und dann wird er sie auch immer mehr erfahren. Und durch den Glauben erkennst du das. Durch den Glauben erfährst du auch die Liebe Gottes zu dir. Also der Verstand, der kann es erst einmal aufnehmen, aber er muss aus dem Verstand zum Glauben werden, zu einer Glaubensgewissheit werden, dass der himmlische Papa dich und mich und alle seine Kinder unendlich liebt, genauso liebt, wie er Jesus liebt. Und in der Gewissheit dieser Wahrheit wird dieser herrliche Liebesfluss auch freigesetzt. Und dann bist du ein Liebender, dann bist du voll mit der Liebe Gottes und dann kannst du auch die anderen um dich herum lieben. Das sind deine Nächsten, mit denen, was du zu tun hast, das ist immer der Nächste. Ganz einfach. Du fragst, ja, wer ist denn mein Nächster? Und du musst schauen, du nimmst vielleicht einen Meterstab, wer ist mir am nächsten? Und misst nach. Das ist dann dein Nächster und den kannst du lieben. In Worten und in Taten. Okay, also durch die Verbindung mit Jesus wird die göttliche Natur der Liebe in dir immer mehr offenbar. Und dann wirst du unweigerlich lieben. Und zwar freiwillig, von Natur aus, weil die Gottes Natur in dir ist. Und das, wenn Gott Liebe ist, dann ist die Natur in dir auch Liebe. Dann liebst du die anderen, nicht weil du das Gebot hast, oh, jetzt muss ich aber lieben, Sapperlot. Eigentlich könnte ich ihm ein paar runterziehen, weil er so boshaft war. Der andere da, der Nächste. Aber ich soll ihn lieben, aber wie soll ich das machen? Dann wäre es aus dem Fleisch heraus, dann wird es schwierig. Aber wenn du ein Liebender bist, die Liebe vergibt alles, die trägt nichts nach oder so ähnlich heißt es, die Liebe überwindet alles und deshalb kann es sein, wenn Gottes Natur in dir lebendig geworden ist, wenn Christus Jesus in dir Gestalt gewonnen hat, wie es Galater 4,19 sagt, dass er in uns Gestalt gewinnen soll, dann bist du in dieser Liebe. Dann bist du ein Liebender. Dann lebst du dich nicht mehr selber im Fleisch, wo vielleicht die Liebe ein bisschen knapp ausgeprägt ist, sondern lebst du im Geist, wo die Liebe das höchste Gut ist, weil dann Jesus in dir lebt. Und Jesus lebt dann durch dich. Oder Jesus liebt durch dich. Ja, wenn du plötzlich merkst, hoppla, von innen heraus fängt was an zu quillen, deine Liebe plötzlich. Vorher warst du irgendwie noch ärgerlich und zornig auf den. Und plötzlich kommt von innen heraus dieser Liebesstrom und es ändert sich deine ganze Einstellung, deine ganze Haltung. Dann hat Jesus dich in dem Fall übernommen und Jesus fängt an, durch dich den anderen zu lieben. Und keine Sorge, das ist keine ungerechte Liebe, dass er da und der andere bevorzugt wäre, sondern es ist eine Liebe, die was bewirkt. Die bewirkt nicht bloß bei dir was, sondern die bewirkt auch beim anderen was. Ja, entweder der andere wird auch umgestaltet oder er flieht vor dir, weil er den Liebesstrom vielleicht nicht aushält. Das kann auch passieren. Aber wenn Christus in uns Gestalt gewinnt, dann gewinnt die Liebe Gestalt und dann bist du sozusagen ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester von Jesus und so sollen wir werden. So kleine Jesusse sollen wir sein. Und das funktioniert, wenn wir uns unsere Herzen auf die Liebe Gottes richten, weil eben er Liebe ist. Nicht mehr lebe ich, sagt der Paulus, sondern Christus lebt in mir. Das ist seine Aussage in Galater 2,20. Das soll Realität werden in unserem Leben. Weil grundsätzlich ist ja, wenn du wiedergeboren bist, lebt Christus in dir. Aber dann zeigt sich das auch nach außen hin. Und obendrein setzt diese Liebe auch die übernatürlichen Kräfte des Himmelreiches frei. Die Liebe setzt Glauben frei, weil du wirklich deinem Papa, deinem Gott glauben und vertrauen kannst, wenn du seine Liebe erfahren hast. Wenn du nur von ihm was gehört hast, oder ein Hörensagen von Gott, dann ist es noch nicht so richtig greifbar. Wenn du aber seine Liebe so richtig erfahren hast, setzt es diesen Glauben frei, der notwendig ist, um auch die himmlischen Kräfte freizusetzen, weil ohne Glauben geht es halt einfach nicht. Und es liegt ja nicht am lieben Gott, dass irgendwas nicht ist, sondern es liegt immer noch an dem, wie sehr wir im Glauben und in der Liebe gewachsen sind und das erfahren haben und umsetzen können. Der Paulus sagt uns, dass der Glaube durch die Liebe wirksam wird, in Galater 5,6. Lesen wir mal komplett vor. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Da sehen wir, nicht das Gesetz mit Beschneidung und so weiter hat eine Kraft. Da ist keine Kraft drin im Gesetz. Aber in der Liebe ist Kraft drin und setzt den Glauben frei. Das ist die Basis des ganzen Evangeliums. Das ist die Liebe Gottes. Darauf ist alles andere aufgebaut. So wichtig der Glaube ist, aber das Fundament des Glaubens ist die Liebe Gottes. Ohne Liebe wird der Glaube irgendwo nicht so richtig Frucht bringen können. Paulus schreibt einmal in Epheser 6,23 so als Abschiedsgruß: Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, er möchte, dass die Epheser mit dem Frieden und der Liebe und dem Glauben Gottes vom Vater und von Jesus erfüllt sind. Und das dürfen wir für uns nehmen. Darum haben wir die Bibel, dass wir das lesen können und so ein Wunsch, ein Abschiedswunsch oder Brief, Schluss, ist nicht einfach bloß, dass jetzt der Paulus da mit dem Schreiben fertig ist, sondern der Heilige Geist hat ihn da schon inspiriert, das Richtige zu schreiben, was er will, dass den Ephesern gegeben ist, und das kannst du auch für dich annehmen. Der Herr will, dass du mit Frieden, mit Liebe, mit Glauben von Gott erfüllt wirst. Dieser Christus in uns, dieser Jesus in uns, wohnt in uns durch den Glauben. Ja, man sieht ihn ja nicht. Aber durch die Wiedergeburt, und die ist durch Glauben geschehen, durch Glauben an das Evangeliums, wohnt er in unseren Herzen. Sagt uns auch der Paulus im Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also durch den Glauben wohnt Jesus in unseren Herzen, das heißt in unserem Geist, weil wir im Geist von Neuem geboren wurden, wieder lebendig gemacht wurden, und das war, sind wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Ja, die Liebe gewurzelt, fest, nicht gleich wieder zum Ausreißen oder zum Vernichten, sondern wenn die Liebe gewurzelt hat und wenn man da drin gegründet ist, dann setzt sie dich einfach viel mehr frei. Also lassen wir uns zuerst wurzeln und gegründet sein in der Liebe Gottes zu uns, damit auch wir wieder weiter lieben können. Die gesetzlichen Christen, so die Nachkommen der Pharisäer sozusagen, die haben die Liebe Gottes nicht in ihrem Herzen. Ja, da fehlt schon mal die Wiedergeburt in der Regel. Und die rechte Erkenntnis des Evangeliums, das der Egoismus und der Stolz, das, was die Herzen beherrscht und nicht die Liebe Gottes. Jesus hat den Schriftgelehrten einmal klipp und klar was gesagt. Ich kenne euch, sagt er, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Johannes 5,42. Ja, das war wahrscheinlich nicht angenehm für diese Leute, aber es war absolut die Wahrheit. Sie haben die Liebe Gottes nicht in ihrem Herzen. Sie haben das Gesetz drin. Die Gebote und das Einhalten und die Strafe. Diese Dinge. Er sagt auch den Pharisäern einmal, ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also sie übergehen die Liebe Gottes. Sie lassen die Liebe Gottes außen vor und klopfen den Leuten auf die Finger, weil sie dieses und jenes vielleicht nicht verzehnten. Und im Alten Testament gab es halt einfach dieses Gebot, dieses Gesetz, dass sie alles verzehnten müssen, aber das macht hartherzig. Dieses Gebot, das Gesetz, das macht hartherzig. Das Gesetz kennt die Liebe Gottes nicht. Deshalb kannten auch die Pharisäer und Schriftgelehrten die Liebe Gottes nicht. Aber Jesus hat die Liebe Gottes gebracht. Er war die Liebe Gottes in Person. Er hat sie gebracht in Gnade und in Frieden und mit Heilungen und nicht mit Steinigungen und was weiß ich, was alles für Strafe gegeben hat unter dem Gesetz. Aber das Gesetz kennt nur Gehorsam oder Strafe. Also entweder du bist gehorsam und hast Glück gehabt, aber wehe, du übertrittst irgendwas, dann wirst du gestraft, im schlimmsten Fall wirst du gesteinigt. Also das Gesetz kennt die Gnade nicht, kennt keine Barmherzigkeit, sondern nur die ganze Härte des Gesetzes. Und die haben diese Pharisäer und Schriftgelehrten dann schon ziemlich durchgezogen, weil sie selber recht stolz auf ihr Wissen vom Gesetz waren, haben sie aber selber nicht einmal alles gehalten. Also wende dich ab, wenn du irgendwo Gesetzlichkeit und Hartherzigkeit vorfindest in solchen Gemeinschaften, das tut dir nicht gut. Herrscht leider in vielen Gemeinden vor, aber es ist einfach nicht gut, weil du wirst unter so einer Gesetzlichkeit von der Liebe Gottes nicht viel empfangen können. Und das wäre schade. Und dann hast du das Gebot, du musst lieben und hast aber selber einen riesen Mangel an Liebe und dann wird's eng. Im Römerbrief Kapitel 10 heißt es, dass unser Glaube aus dem Hören des Evangeliums kommt. Ich sage, das Hören reicht nicht aus. Ja, das behaupte ich jetzt einfach. Weil das Hören ist gut und richtig, aber das Hören muss auch das Denken verändern. Ja, das Gehörte, das soll nicht in einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Hauptsache, ich habe es gehört, sondern das soll im Kopf da hängen bleiben und soll das Denken in Einklang, das heißt in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes bringen. Und dann folglich auch die Handlungen, die der Mensch, dieser Hörer dann auch tut. Weil sonst bist du zwar ein Hörer, aber kein Täter, ne? Wie der Jakobus auch schreibt. Das ist nicht bloß Hörer, sondern auch Täter. Und dann, wenn du bloß ein Hörer bist, dann betrügst du dich selber. Also bring durch Hören und darüber nachdenken und festhalten dein Denken in Übereinstimmung mit dem Evangelium der Gnade und der Liebe Gottes und du wirst es auch erleben. Also bring nicht dein Denken in Übereinstimmung mit dem Gesetz und auch nicht mit irgendeinem verfälschten Evangelium. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig und wenn du ein bisschen was reinbringst vom Gesetz in dein Herz, dann wirst du ein gesetzlicher Mensch. Nach und nach wird das Gesetz die Oberhand nehmen, wenn du dein Denken nicht kontrollierst und nicht in Einklang mit diesem Evangelium der Gnade, der Liebe Gottes, dem Glauben, wenn du das nicht hindrehst und du nicht wachst über dem, was dort abgeht, zwischen deinen Schläfen, dann hast du irgendwann ein Problem. Die Wahrheit ist nämlich, die Liebe Gottes ist bereits durch Christi Geist in deinem Geist drin, wenn du wiedergeboren bist. Ist da. Aber ist dein Denken darauf ausgerichtet? Wenn nicht, musst du dein Denken in diese Richtung bringen. Ja, die meisten denken nämlich, Gott ist irgendwo da oben und kann er nicht so leicht erreichen. Mit E-Mail auch nicht und Telefon hat er auch nicht so recht oder kommt man nicht durch oder so. In Wirklichkeit ist der Geist Christi in dir, in deinem Geist. Da ist die Schaltstelle, die Vermittlungsstelle, wo du ihn anrufen kannst. Und da ist die Liebe Gottes bereits vorhanden. Die Liebe Gottes ist in uns. Ich habe einen Beweis aus der Schrift, Johannes 17, 26. Wer es nicht glaubt, soll es nachlesen und sein Denken damit in Übereinstimmung bringen. Da sagt nämlich Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also, die Liebe Gottes, sie, so wie der Vater Jesus geliebt hat, dass sie in ihnen sei, auch in uns sei und er damit auch in uns. Oder weil er in uns ist und er die Liebe Gottes ja verkörpert hat. Dieselbe Liebe, wie der Vater Jesus geliebt hat oder liebt, weil er nicht aufgehört, die soll auch in uns sein oder die ist auch in uns, weil er in uns ist. Und wenn diese Liebe in unserem Geist ist, dann soll diese Liebe auch unsere Seelen damit erfüllen. Die Seele ist das, was wir am ehesten erst einmal spüren in uns. Die Seele ist die, die was manchmal ganz juckihui voll Freude ist und vielleicht am anderen Tag zu Tode betrübt ist, weil irgendwas nicht ganz so ist. Das ist die Seele. Und wenn diese Seele aber erfüllt wird von dieser Liebe, die ja in unserem Geist steckt, mit Christus in uns, dann kommen diese Löcher oder dieses nach unten sausen in den tiefsten Keller der Betrübtheit nicht so leicht vor, weil die Liebe Gottes hält dich oben. Die Liebe Gottes ist nämlich dann ausgegossen in unsere Herzen, sagt der Römer 5,5. Ja? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nämlich der Helfer, der bringt die Liebe, die in uns ist, zum Quillen, dass sie unsere Seelen, unsere Herzen einfach erfüllt. Und dann geht es dir in deiner Seele gut. Und das ist ein angenehmer Zustand, wenn es deiner Seele gut geht. Und selbst wenn die Umstände vielleicht nicht ganz so toll sind, kann es deiner Seele trotzdem gut gehen. Wenn die Seele nicht erfüllt ist, dann machen die Umstände die Seele gleich zu Tode betrübt. Also lass diese Liebe Gottes deine Seele erfüllen und dann geht es ja gut. Und vielleicht, oder mit Sicherheit werden sich dann auch die Umstände wieder ändern. Oder du siehst sie vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weil du sie aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen kannst. Und wenn du diese Liebe, die deine Seele erfüllt hat, diese göttliche Liebe zu dir, diese bedingungslose, herrliche Liebe, dann kannst du diese Liebe auch weitergeben. Dann kannst du auch ein liebender Mensch sein. Eigentlich sollte ja die Liebe das Markenzeichen der Christen sein. Aber in Wirklichkeit sieht es noch ein bisschen anders aus. Die zerfleischen sich oft gegenseitig. Wir haben mehr Konkurrenten als ein Leib in Christus Jesus. Das ist schade, aber es ist halt leider so. Okay, manchmal muss man auch da das so sehen, dass das auch so sein muss, weil man nicht vom Sauerteig wenn eine Gemeinde durchsäuert ist mit Sauerteig des Gesetzes, weil man sich da nicht auch noch infizieren will, dann muss es irgendwo Trennungen geben. Es ist leider so, aber das wäre nicht das Ziel, was der Heilige Geist mit seiner Gemeinde Jesu hat. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht, sagt uns 2. Timotheus 1,7. Also er hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Und das ist Fakt. Ein Geist der Liebe durch die Wiedergeburt. Hier heißt es Zucht. In moderneren Übersetzung steht Selbstbeherrschung. Also wir können uns selber beherrschen. Wir können dadurch auch selber unsere Gedanken in Einklang mit Gottes Wort bringen und nicht jeden Gedanken da durch und durch frisch und fröhlich da durch unser Hirn sausen lassen, mit allen möglichen Blödsinn. Also wir können da schon einen Stopp reinhauen, dass wir uns selber beherrschen, dass wir nicht das Falsche denken, sondern unser Denken auf die Wahrheiten des Evangeliums und auf die Liebe Gottes ausrichten und auf die Wahrheiten der Schrift. Und das geschieht durch den Geist in uns, den wiedergeborenen Geist. Also nicht der Heilige Geist ist der Geist der Liebe in uns, obwohl der Heilige Geist ja auch ein liebender Geist ist, weil er ist ein Gottesgeist. Aber hier in der Schriftstelle ist unser wiedergeborener Geist gemeint. Aus dem Grund, weil er aus Gott geboren ist, weil er von Gott gezeugt wurde, wiedergeboren, wiederbelebt worden, Gottes Leben wieder hineingekommen ist. Deshalb ist unser Geist ein Geist der Liebe, also der dich auch fähig macht, die Liebe Gottes zu empfangen und fähig macht, die Liebe Gottes wieder rausfließen, weitergeben zu können. Ein Prediger hat einmal immer gesagt, wie der Vater, so die Buben. Ja, wie unser himmlischer Papa, so sollen wir auch lieben.
Ja.
Weil wir aus Gott geboren sind, deshalb sind wir auch seine Kinder und haben wir auch seine Natur in uns. Wenn du jetzt feststellst, es ist eigentlich noch viel zu wenig von der Liebe des himmlischen Papas in meinem Leben offenbar geworden. Ich spüre diese Liebe nicht so recht, da ist noch Mangel. Dann fang erst einmal an, in Sprachen zu beten, in diesem Thema. Nicht einfach so Sprachengebet, sondern ganz gezielt für diese Sache. Ja, weil dann erbaust du dich erstens im Geist und du bringst deinen Geist in Aktion. Er wird belebt. Und dann kann auch die Liebe wieder viel besser in deine Seele fließen und du kannst sie wieder erfahren. Du erhältst dich in seiner Liebe und du bleibst in der Erwartungshaltung, dass seine Barmherzigkeit zu dir tatsächlich greifbar ist, dass die tatsächlich stimmt. Viele zweifeln an der Barmherzigkeit Gottes, weil sie auf das schauen, wo es noch nicht so geklappt hat, wie es vielleicht geschrieben war. Aber das ist der Blickwinkel einfach wieder falsch. Und das ist das, was der Teufel tut. Der will immer deinen Blickwinkel auf die schlechten Dinge richten, auf das, was er dir letztendlich untergejubelt hat oder wo es mit dem Glauben noch nicht so funktioniert hat. Aber da müssen wir uns am Riemen reißen und auf das schauen, was die Schrift sagt. Unsere Herzen richten auf die Liebe Gottes, haben wir ganz am Anfang gehört. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, sagt Judas 1,20. Und 21 sagt weiter, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Also erhalte dich in der Liebe Gottes. Lass nicht zu, dass es wird, so wie es mal heißt, dass in vielen die Liebe erkaltet. Die Liebe soll nicht erkalten, sondern die Liebe soll brennen, feurig brennen, so wie ein Erstverliebter brennt in der Liebe. Also erwarte das, halte dich in der Liebe Gottes, erwarte immer wieder seine Gnade und Barmherzigkeit, erwarte nicht den strafenden Gott, den hartherzigen Gott, den Gesetzgott, sondern erwarte deinen lieben himmlischen Papa, sein Eingreifen und er ist der, der alles möglich ist. Vielleicht betest du dann auch so wie Paulus für die Korinther in Kapitel 2. Korinther 13,13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also die Gnade von Jesus und die Liebe von Gott und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist soll mit uns allen sein. Die Liebe Gottes soll mit uns sein. Das ist ein Gebet. Oder es ist vielleicht auch ein Wunsch des Paulus an die Korinther. Aber ja, wir nehmen ja nicht Wünsche entgegen, sondern wir beten ja im Glauben. Und Gott erhört Glaubensgebete. Und dann lernst du die Liebe Gottes immer mehr und mehr kennen. Und es wirkt sich positiv aus auf dich und dein Leben, auf deine Seele. Also wer sich geliebt weiß vom allmächtigen Gott, der hat weniger Probleme mit Ängsten und Panik und irgendwie Sorgen. Weil die Gewissheit, von Gott bedingungslos geliebt zu sein, diese Ängste einfach keinen Raum mehr gibt. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, sagt uns 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe. Also da, wo Liebe ist, kann Furcht, kann Angst überhaupt nicht mehr Fuß fassen. Diese Liebe treibt die Angst aus dir aus. Ja, die Furcht hat es mit Strafe zu tun, schreibt Johannes weiter. Die Furcht hat es mit Strafe zu tun, weil die Furcht ist immer diese Meinung, ich werde von Gott gestraft, wenn irgendwas nicht so läuft, jetzt werde ich gestraft, jetzt habe ich wieder irgendwo gesündigt, darum das. Das ist genau das, was mit der Liebe nichts zu tun hat. Wenn aber die Liebe Gottes fließt in deine Seele, dann treibt es diese komische Furcht, die immer Angst hat vor Strafe Gottes, aus. Er sagt auch hier weiter, wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Da meinen dann viele, ja, dann muss ich erst noch viel mehr lieben, damit man nicht mehr fürchten muss. Nein, du musst nicht mehr lieben, du musst mehr von der Liebe Gottes empfangen. Dann hört sich das auf mit den Ängsten und mit den Fürchten und Panikschieben. Weil du weißt, dich geliebt, und dann kannst du dich in seine Vaterarme begeben und von der Liebe empfangen, tanken aus seiner Fülle. Ja, diese Ängste, die haben in der Regel immer die Wurzel von der Strafe Gottes. Die Leute meinen, Gott lässt das Übel zu und straft mich damit, weil ich gesündigt habe. Das ist einfach ein Irrtum. Das ist eine Lüge des Teufels. Das entspricht nicht dem Evangelium des Neuen Bundes. Oder es steckt das Gesetz dahinter. Wenn du Gesetz gelehrt bekommen hast, Gebote, die du halten musst, weil sonst, dann hat es Angst erzeugt, Furcht erzeugt. Furcht vom lieben Gott. Warum sollst du dich fürchten von einem liebenden Papa? Und da denke ich immer an dieses Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. So ist unser himmlischer Papa. Der hat dir nicht ein Wort geschimpft und gestraft und nichts. Er hat ihn einfach wieder aufgenommen und hat ihn neu eingekleidet, hat ihm alles gegeben, was er braucht, hat ihn wieder als Sohn angenommen, nicht als Tagelöhner eingestellt. So ist Gott, der liebe Gott. Und Jesus hat uns vom Gesetz befreit, indem dass er das Gesetz erfüllte. Die Strafe hat Jesus ans Kreuz getragen. Darum ist ja das mit dem Kreuz so wichtig. Ja, ich habe es letztes Mal erst gesagt, das Kreuz ist wie ein Rettungsring, das an Menschen zugeworfen wird, dass er sich einhängen kann, dass er nicht in seinem Sündenpfuhl ertrinkt. So ist Gott. Er möchte, dass die Menschen gerettet werden. Deshalb der Rettungsring. Römer 4,15 sagt uns, das Gesetz bewirkt Zorn, also Strafe. Ja, das ist das Gesetz, von dem haben wir uns aber durch Jesus freigemacht. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden, steht in Jesaja 53. Und dann sagt der Paulus weiter, wo aber kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Halleluja! Wo du kein Gesetz mehr hast, kannst du es auch nicht übertreten. Jetzt ist nämlich außerhalb des Gesetzes, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geworden, für alle die, die glauben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, sagt uns die Schrift. Und deshalb kann er auch die Liebe empfangen. Weil die Glaube hat uns von dem, das Zorn und Strafe bewirkt, freigemacht. Wie gesagt, das Gesetz kennt halt einfach die Liebe nicht. Sie kennt nur Gehorsam oder Strafe. Es gibt nichts anderes. Und wenn du die Strafen einmal anschaust, wo die Leute gesteinigt wurden, es ist eine brutale Sache. Steinigungen gibt es sogar in heutigen Zeit noch. Ich habe vor längerem einmal einen Artikel gelesen, wo, ich glaube in Afrika, wo eine Frau gesteinigt worden ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum. Die werden dann eingegraben, so halber Körper, dass sie nicht mehr weg können, und wird geworfen. Mein lieber Schwan. Und das im Namen des Herrn, das passt nicht mehr in unsere Zeit des Neuen Testamentes. Halleluja. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, 9 und 10 war das. Er hat uns geliebt. Nicht wir haben Gott geliebt oder nicht wir müssen Gott lieben, sondern er hat uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere Sünden. Seinen eingeborenen Sohn, seinen geliebten Sohn, seinen allereinzigsten. Das Bild dafür ist Abraham, wie er seinen Isaak hat opfern sollen. Du kannst dir das einmal bildlich vorstellen. Das Gesetz sagt, du musst Gott lieben. Die Gnade sagt, Gott liebt dich. Und wenn du diese Liebe annimmst, dann liebst du diesen Gott, diesen Papa, diesen Jesus sowieso. Wenn dir das bewusst ist, was er für dich getan hat, am Kreuz, die Strafe für all deine Sünden, die Steinigung, die Kreuzigung, keine Ahnung, was man für Strafen alles noch nehmen kann, alles hat er auf sich genommen. Alles, was eigentlich du hättest tragen sollen, den ewigen Tod, die Verdammnis in der Hölle, alles hat Jesus getragen. Er starb und ging in die Hölle. Aber ja, der Vater hat ihn wieder rausgeholt. Er hat ihn wieder lebendig gemacht. Er hat ihn auferstehen lassen. Und seitdem lebt er und er lebt für uns. Halleluja. Also bring dein Denken in Einklang mit der Liebe Gottes. Schau weg von der Anklageschrift des Gesetzes und du wirst seine Liebe erfahren. Du wirst dich hinsetzen und auf deinen Papa schauen und wirst begeistert sein und auf Jesus schauen und dankbar sein, was er alles für dich getan hat. Die ganze Last fällt von dir weg. Die ganze Last der Strafe, der Sündenverdammnis, sie fällt einfach weg von dir, weil du weißt, er hat es bereits getan. So sehr hat er mich geliebt und er liebt noch immer. Er liebt mich noch immer. Er hat nicht aufgehört zu lieben. Und dann wirst du ihn auch lieben. Und wenn du ihn liebst, dann wirst du auch andere Menschen lieben. Halleluja, so ist das wunderbare Evangelium. Also bring dein Denken, deinen Verstand in Einklang mit Gottes Wort. Weil viele Menschen glauben oder vertrauen ihrem schlauen Verstand und ihren fünf Sinnen einfach mehr als dem Wort Gottes. Oder besser gesagt als Gott. Ja? Der Verstand ist oft so dominant, dass der Glaube überhaupt keine Chance mehr hat, hochzukommen. Der Verstand unterdrückt diesen Glauben und unterdrückt damit auch die Liebe Gottes und dann kommen die Resultate nicht hervor. Und dann sagt der Verstand, siehst du, das funktioniert ja doch nicht. Ja, da muss man umdenken. Der Verstand muss sich dem Wort unterordnen. Nicht, dass man jetzt sagt, der Verstand ist was Schlechtes, ein intelligentes Denken ist nicht schlecht. Nicht falsch verstehen. Aber wenn nur dein Denken dein Handeln bestimmt und nicht das Wort deines Fußes Leuchte ist, sondern dein Kopf deines Fußes Leuchte ist, kann manchmal sogar was Gutes sein, kann aber auch schlecht sein. Das kommt auf die Situation und auf die Sache drauf an. Aber es kann auch zum Stolpern führen. Es kann dich auch zum Fall bringen. Also muss immer noch oben drüber als Wächter oder als Schiedsrichter des Denkens das Wort Gottes sein. Das Evangelium muss oben drüber sein über deinem Verstand. Also denke nicht, dein gebildeter Verstand ist das Höchste, das Beste, was es gibt. Oder irgendeine andere super schlaue Leute, auf die müssen wir schauen, weil die sind so intelligent, die wissen so viel. Mit alles recht und gut. Irgendwann stirbt er und das ganze Wissen ist den Bach hinabgegangen. Gut, wenn er was aufgeschrieben hat, kann man es noch nachlesen. Okay, aber das Wissen bringt ihm nicht das ewige Leben. Die Schrift sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Verstand kann dich betrügen. Es können Dinge sein, da wo du hundertprozentig sicher bist, das ist jetzt richtig, und hinterher stellt sich raus, Pustekuchen, das war verkehrt, jetzt habe ich das Schlamassel. Also vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht vorrangig auf deinen Verstand. Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes erfüllt unsere Seelen. Die Liebe Gottes ist nicht einmal stärker und einmal schwächer. Die Liebe Gottes ist immer 100%, weil er ist Liebe. Und da gibt es eine Schriftstelle, das ist Matthäus 3,17. da haben die plötzlich eine Stimme aus dem Himmel gehört und die Stimme hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Da hat der Vater seinem Jesus, seinem Sohn, Zeugnis abgelegt. Der ist es, eine Stimme aus dem Himmel. Ja, alle haben es nicht verstanden, manche haben auch gemeint, es hat gedonnert. Ja, aber es ist Gottes Wort, Gottes Stimme aus dem Himmel gekommen. Sein geliebter Sohn. Jetzt denke mal nach, die Position in Christus, in seiner Gerechtigkeit als Kind Gottes. Du bist ja auch ein Sohn oder eine Tochter, die er liebt und der Wohlgefallen gefunden hat. Es ist manchmal fast unglaublich, aber Gott hat an dir und an mir und allen denen, die im Glauben wiedergeboren wurden, Wohlgefallen. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Doch, es kann schon sein, weil durch den Glauben jeder wiedergeborene Christ Gottes Gerechtigkeit geworden ist, gewaschen wurde von der Sünde, nichts mehr da ist, was Gott ihm vorhalten würde. Er ist einfach geliebt von Gott. Gott hat Wohlgefallen an denen, die an das Opfer glauben. Das Opfer hat den Unterschied gemacht. Das vollkommene Opfer hat eine vollkommene Erlösung erworben. Ja, wenn du immer noch meinst, naja, ich bin nicht wohlgefällig, dann wäre das Opfer nicht vollkommen gewesen. Aber er hat dich in die Position gebracht. In die Position als ein Kind Gottes. Und Gott liebt alle seine Kinder gleich. Ja, nicht eine ist mehr geliebt wie der andere. So sind vielleicht Menschen. Aber so ist nicht unser himmlischer Papa. Du brauchst da einfach Offenbarung drüber, dass du das sehen kannst, wie sehr du geliebt bist. Genauso wie Jesus bist du geliebt, weil Gott keinen Unterschied macht, weil Gott gerecht ist. Der Paulus sagt uns im Römer Kapitel 5, ab Vers 8 bis 10, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. So hat er seine Liebe zu uns erwiesen. Christus, Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Halleluja. Also schau fest und ausdauernd hin auf seine Liebe. Er liebt dich und lass dir ja nichts anderes einreden. Lass dir da nicht einen Sauerteig hineinspritzen in deine Seele, in dein Herz. Lass dich von seiner Liebe erfüllen. Lass dich überfließend erfüllen. Geh hin zu deinem Papa. Also, Papa, erfüll mich mit deiner Liebe. Und wenn seine Liebe dich erfüllt hat, wirst du auch ein liebender Mensch sein. So dreht sich das alles wieder im Kreis rundum. Wenn du nur aus dem Fleisch heraus liebst, gibt es Probleme, weil dir begrenzt ist. Deine persönliche, irdische, fleischliche Liebe hat Grenzen. Gottes Liebe hat keine Grenzen. Ich komme jetzt hier zum Schluss, aber eine kleine Warnung möchte ich hinten trotzdem noch dran setzen, weil es gibt ja den sogenannten Wolf im Schafspelz, Matthäus 7,15, und der Wolf im Schafspelz, der Teufel oder einer seiner dämonischen Mächte, die ziehen sich oft in so einen Liebesschafspelz an. Ein Schaf sieht ja ganz liebenswert aus, aber dahinter steckt der Wolf oft einmal. Das ist das, wo wir aufpassen müssen, dass die Liebe nicht als Tarnung im Schafspelz des Gesetzes kommt oder religiöse Lügen dahinter stecken. Also müssen wir tolerant sein gegen alle Leute und alle Lehren, auch die nicht-biblischen Lehren und gegenüber dem Gesetz. Und dann wird man dir sagen, wenn du auf die Wahrheiten der Schrift bestehst, du lebst aber nicht in der Liebe. Ja, wie kannst du das sagen, dass der falsch liegt? Also das möchte ich einfach hinten anfügen, da wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass nicht die Liebe auf Kosten der Wahrheit ist. Das gehört zusammen, die Wahrheit und die Liebe. Aber nicht die Liebe über alles drüber stülpen, ein bisschen übermalen, auch die Irrlehren und das falsche Zeug. Die Babytaufe genügt zum Beispiel, ja, kannst du nicht sagen, das ist falsch, wie kommst denn du da dazu? Oder andere sagen, ja, alle kommen ja in den Himmel, auch die von den anderen Religionen Gott liebt ja alle Menschen, das sind ja auch nicht schlecht und das ist alles derselbe Gott. Aber das ist diese falsch verstandene Liebe, das ist diese komische Toleranz, diese ja, eine Religion-Welt und so. Da müssen wir aufpassen, weil das ist oft mit Liebe getarnt. Aber das bringt dir keine Liebe. Das bringt dir Schwierigkeiten. Wenn du die Liebe und die Wahrheit, den Glauben, in Einklang bringst, in deinem Herzen und in deinem Verstand, dann wird es dich segnen. Also das andere, das Toleranzliebende, das ist Gift, das ist Sauerteig, das zieht dir den Saft. Das möchte ich zum Schluss gesagt haben. Ansonsten richte dein Herz oder lass dein Herz auf die Liebe Gottes richten, so wie wir ganz am Anfang gehört haben. 2. Thessalonicher 3,5, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes. Also schau auf ihn, schau auf seine Liebe, lass dich da nicht rausbringen. Er liebt dich unendlich und es ist nichts mehr, was er dir vorhalten würde, wo er dich strafen möchte, weil Jesus bereits die Strafe auf sich nahm. Wir haben Frieden mit Gott, wir sind versöhnt mit Gott, wir sind so sehr geliebt, dass er sogar seinen einzigen geliebten Sohn für uns opfern hat lassen. Aber denk öfter darüber nach, meditiere darüber, dass es dir dein Denken korrigiert, dass es dir in Fleisch und Blut übergeht, dass das für dich absolute Wahrheit ist, ohne dass du noch lange darüber nachdenken musst, dass du dir einfach bewusst bist, ich bin geliebt, er wacht über mir, er ist für mich, er hört meine Gebete, und so weiter. So, jetzt wollen wir ihn loben und preisen, unseren Herrn, unseren himmlischen Papa.